Katerfrühstück, der Gedankenpodcast für wilde Freigeister, KünstlerInnen und für Leute, die die Hochsensibilität in sich tragen als Persönlichkeitsmerkmal. In der neuen Folge nun geht es um ein Thema, das uns alle irgendwie umtreibt und natürlich auch ausmacht oder vielmehr einfach interessiert. Es ist das Thema Angst. Ich habe es sogar provokant genannt, Angst verbrennt Liebe und wiederum kausal gesehen, Liebe verbrennt Angst. Ich trete heute wieder in den inneren Dialog mit mir selbst, aber es wird dazu in der kommenden Zeit auch wieder Folgen geben, in denen ich mit, möchte fast sagen, Betroffenen sprechen möchte, im Hinblick auf Angst und Angstzustände oder Panikattacken. Die erste Frage, die ich mir natürlich gestellt habe, wie näher ich mich dem Thema an? Da fällt mir eigentlich nur der eiskalte Einstieg ein, denn wie gesagt, ohne Gesprächspartner ist es halt wirklich auch cool, glaube ich, direkt mal einzusteigen, aber ohne Definition und all die theoretischen Dinge voranzuschicken. Es könnte den einen oder anderen und vielleicht auch sogar mich ein bisschen killen, im Hinblick auf die Idee hin, die Folge weiter zu verfolgen. Heutzutage hat ja jeder vor sich selber Angst, so heißt es zumindest in einem Aphorismus. Angst ist allgegenwärtig, Ängste gehören zum alltäglichen Leben. Das Gute aber an der Angst ist auch, sie ist menschlich. Ich versuche einen Menschen zu finden, der keine Angst hat. Ich kenne nur Zyklonen, Terminator 1 bis 6 und King Kong. Okay, in der Filmwelt finde ich schon, dass Bud Spencer uns allen mal gezeigt hat, du brauchst keine Angst zu haben, weil du alles mit vier Fäusten für ein Halleluja richten kannst, wenn du stark genug bist. Und da beginnt die Angst. Angsthase, Pfeffernase, so nannte man das früher in Kinderschuhen. Angst haben, das spüren Kinder unter ihresgleichen ja auch schnell und sind dabei oft gnadenlos. Sie grillen ein, beschämen ein und setzen vielleicht damit auch erste Traumata aus. Zum Beispiel vom 10-Meter-Turm springen, Angst vor Wasser zu haben, Spinnen, engen Räumen, Angst vor Höhe und vielem mehr. Wenn du dich fragst, bin ich stark genug, mich zu konfrontieren, bin ich stark genug für dieses Leben? Haben mich meine vielen negativen Erfahrungen soziophob und beziehungsunfähig gemacht? Ängstlich zum Beispiel? Das ist erstmal vollkommen normal, denn es ist, wie schon genannt, menschlich. Angst ist ein Urinstinkt, wenn man so will, und hält uns wach vor feindlichen Angriffen, die zurückgeblickt durchaus tödlich enden können, wie es uns in Vikings zum Beispiel permanent auch vor Augen geführt wurde. Fight or fly. Also ist Angst intelligent und auch eine Hilfe zu überleben. Sie schärft unsere Sinne und schafft körperliche Kräfte. Es ist also gut, wenn dir eine Schlange über den Weg schleicht, dass du dann einfach wegrennst, bevor sie dich tötet oder du sie. Genauso ist es gut, einen näher kommenden LKW einfach aus dem Weg zu gehen bzw. zu meiden, denn wir wissen, das geht einfach nicht gut aus. Auch in der Hochsensibilität spüren wir schnell Ängste auf und reagieren dementsprechend reaktionär, um uns zu schützen. Angst machen mir laute und unübersichtliche Plätze mit vielen, vielen Menschen. Vielleicht ist es auch keine Angst, aber die Symptome sind analog der Angst. Unruhe, Fluchtverhalten, total auf Angriff oder Flucht fokussiert. Es sind die kleinen Dinge und auch große einschneidende Erlebnisse, bei denen sich Ängste aufbauen können. In jungen Jahren zum Beispiel, als wir noch keine Vergleichsmöglichkeiten hatten, eben als Kinder. Woher kann ein Kind wissen, dass die Mutter wiederkommt, wenn sie das Haus mal einfach nur für 5 Minuten verlässt? Woher kann das Kind wissen, dass nicht alle Häuser einstürzen, nicht jedes Gewitter die Welt untergehen lässt und auch nicht jeder Hund einen beißen wird und dabei Schmerzen zuführen wird, vor denen wir Angst haben, weil wir das Ausmaß nicht kennen? Wir können aber im Laufe unseres Lebens lernen, gefährliche Situationen für uns zu relativieren. Dafür braucht es auch die Eltern, so dass das Kind sich wohlfühlen kann und ihm die Ängste genommen werden. Fädeln sich traumatische Erlebnisse mit ein, dann wird Angst zur generalisierten Angststörung. Sie wirkt dysfunktional und hilft uns einfach nicht mehr, Instinkten zu folgen oder klare Entscheidungen aus Angst zu treffen. So gemeint fürchtest du dich vor Dingen, vor denen du eigentlich keine Angst zu haben brauchst, wie Beziehungen, Prüfungen, körperlichen Herausforderungen oder dem Fliegen. Das freie Reden vor Menschen, Dinge, die nur in deinen Vorstellungen schwer sind. Eine Prüfung dazu hatte ich vor ein paar Jahren in den Bayerischen Alpen. Zu Besuch bei meiner Familie standen wie immer eine Handvoll Bergwanderungen an und für mich so als Flachlandläufling ohne besondere Kenntnisse im Bergwandern eine besondere Herausforderung mit beklemmenden Gefühlen, dass ich das einfach nicht schaffen werde. Und während der ersten Tour spielte so viel Kopf, also Angst mit rein, dass ich glaubte, ich müsse abbrechen. Meine Physis ließ schnell nach, brauchte viel Pause beim Aufstieg und genauso viel Zuspruch auch von meiner Familie, den Begleitern. Angst machte mir, dass oben am Gipfel ja nur die Hälfte geschafft sei. denn es ging ja wieder bergab. Nach und nach jedoch wanderte ich weniger verkopft und demnach weniger ängstlich, weil ich wusste, okay, das sind Wanderungen, die ich durchaus schaffe und ich bin nicht überfordert, ja und auch nicht unterfordert, dank meiner BergführerInnen. Also keine dysfunktionale Angst, ich habe auch keine Höhenangst, aber durch Druckaufbau war da ein gewisser ängstlicher Zustand. Was ich damit sagen will, ist, dass wir uns oft selbst in Angst denken, durch Traumata und vor allem Versagungsängste. Wollte ich bei meiner Familie versagen? Sicher nicht. Noch ein schnelles Beispiel für eine traumatisierte Angst. Jemand aus meinem Kreis hatte vor gut 7 Jahren einen Autounfall. Es gab dabei keine körperlichen Schäden, aber bleibende seelische Traumata. So schaffte es derjenige bis heute nicht, einen Führerschein zu machen. Sobald etwas im Straßenverkehr kritisch wird, wird es auch für denjenigen problematisch und nicht mehr lenkbar, wenn Angst aufkommt. Osho? Für diese Folge, mein mittlerweile Lieblingsspiritueller hat dazu ein Prinzip aufgestellt. Er sagt, denke daran, wenn dir etwas Angst macht, ist das ein klares Zeichen für das, was du tun sollst. Du musst einfach das Gegenteil tun. Gib deiner Angst nicht nach, geh gegen sie an. In dem Moment, in dem du dich entscheidest, gegen deine Angst anzugehen, bist du auf dem Wege zur Erleuchtung. Okay, ich war auf den Berggipfeln und ich wurde mit einem kühlen Bier und dem dazugehörigen üppigen Rundblick reichlich belohnt. Erleuchtet bin ich nicht und grundsätzlich folge ich auch hier wieder dem Prinzip der Trägheit. Aber ab und zu erinnere ich mich gern an meinen Kampf, an meinen inneren Kampf ums Überleben und dem Loslassen der Angst während diesen Bergwanderungen. Was das Autofahren betrifft, so kann man das sicher neu erlernen. Auch durch eine Art Therapie. Ja. Das Gute an Angst ist auch, dass sie Kalorien verbrennt. So sind neben Wanderungen und anderem Sport auch Horrorfilme echte Fettkiller. Ist vielleicht ein Funfact. Forscher der Westminster University in Großbritannien ließen mal 10 Probanden Horrorfilme ansehen. Dabei untersuchten sie ihren Herzschlag, die Sauerstoffaufnahme und auch den Gehalt von Kohlenstoffdioxid, um die verbrannten Kalorien nachzuvollziehen. Klar war bei der Auswertung, dass bei Angst Adrenalin im Körper ausgeschüttet wird. Das treibt dann den Stoffwechsel an, der Puls steigt, das kostet den Körper Energie und die Herzfrequenz erhöht sich zudem auch, wodurch das Blut dann schneller fließt. Fazit ist für mich, einfach mal statt ins Fitnessstudio zu gehen, rauf auf die Couch und einen deftigen Gefrierschocker inhalieren. Angst mit einem Ritual auslöschen? Geht das? In der Tat kann es sein, dass spirituelle oder auch gläubige Menschen mit dem Ritual Ängste aufzuschreiben und dann rituell zu verbrennen, damit Erfolg haben. In meiner Vorstellung ist es dann so, wenn die Angst kommt, dann erinnert man sich an die Zeremonie und kann der Angst die kalte Schulter zeigen. Ja, auch wenn du deine Ängste formulierst, sie aufschreibst oder später sozusagen abgibst, wohin und an wen auch immer, religiös gemeint, kann es eine Hilfe sein, es an Gott abzugeben oder als spiritueller Mensch an das Universum. So wie man sich Parkplätze in seiner Straße wünscht, mit einem Gruß ans Universum. Und sieh da, wieder keiner da. Ich feiere Rituale zuweilen auch wirklich ab. Auch weil sie einem Struktur und Halt geben. Mir wurde immer wieder gesagt, ich sei ängstlich. Selbst habe ich das eigentlich bis heute nicht so drastisch empfunden. Und warum? Ich gehe meine eigenen Wege, erlaube mir dabei Neues auszuprobieren, fall auch anständig hin oder bin sogar im freien Fall. Ja, entweder finde ich die Landung oder stehe auf und mache auf jeden Fall weiter mit etwas vielleicht sogar Neuem und reflektiere die Vergangenheit oder die vergangenen Dinge dann einfach beim Links abbiegen, einfach beim Weitermachen. Ein Freund von mir hat über längere Zeit mitbekommen, dass ich an einer alten Beziehung so unglaublich festhalte und ich mich nicht nach außen bewege und sozusagen gedanklich auch immer wieder zurückfalle oder gefallen bin. Er gab mir damals den simplen Tipp mit einem kleinen Ritual, einer sehr privaten Zelebration, mir das endgültige Loslassen zu erlauben und zu ermöglichen und auch schließlich den Blick nach vorn zu richten. Habe ich gemacht. So fand ich meinen eigenen Weg, einer sehr schwierigen Lebenssituation mit einem Katalysator auf den Pelz zu rücken, indem ich mich mit einem sehr persönlichen Abschiedsritual dann entledigt habe, wenn ich das so wortgenährt nennen kann. Ja, ich beende gern mal eine Folge meiner inneren Dialoge mit einem Zitat und ich muss echt sagen, dass zum Thema Angst unweigerlich ein Mann immer wieder auftauchte, also wenn man etwas über Angst im Internet sucht. Es ist, wie vorhin schon zitiert, Osho, aber ich bin auch nicht ganz abgeneigt, ihn ab und an mal beiseite zu schieben. Aber warum nicht die Dinge für sich filtern, die scheinbar in Frage kommen? Osho hat viel zum Thema Angst niedergeschrieben, aber eins ist bei mir hier tatsächlich hängen geblieben. Er sagte: Wenn du Angst hast, bist du Angst. Sag nicht, ich habe Angst. Sage nicht, ich fürchte mich. Sag einfach, ich bin die Angst. Denn in diesem Moment bist du die Angst und es schafft keine Spaltung. Jetzt muss man aber auch mal nachfragen, in welchem Maße von Angst kann das denn noch zutreffen? Ist Angst immer gleich gelevelt? Sowohl inmitten deiner Klausur zum Beispiel, bei der es ja vielleicht gerade um das nackte Semesterüberleben geht und für dich so gesehen eine absolute Extremsituation darstellt, weil dich gerade jetzt Versagungsängste begleiten, hervortreten oder dich vielleicht schon auch Wochen begleiten? Ist Angst immer gleich gelevelt? Sowohl dort als auch in einer wirklich lebensbedrohlichen Situation? 10.000, wenn nicht sogar hunderttausende Filme tragen genau diesen Stoff mit sich herum. Einfach so angenommen, du bist in einem Gebirgsspalt mit einem Arm so derb eingeklemmt und hängst inmitten eines Nichts ohne Zivilisation. 10 Meter tief in einer Zerklüftung. Heftiges Szenario, aber okay, das ergibt sich ja nicht einfach so. Vielleicht hattest du einen Hangover und bist da vollkommen ungewollt reingeraten oder aber dein Plan war es, extrem sportlich rumzuklettern. Shoutout auch an euch alle, die es lieben. Ich habe den größten Respekt davor. Okay, nein, folgendes. Du bist einfach beim Mountainbiken in so eine fiese Schikane gekommen, krach zu und häng. Jetzt erstmal Angst. Und du hängst vielleicht sogar 2-3 Tage. Deine Kraft schwindet, dein Überlebenstrieb hält dich noch da, wo du bist, aber du musst Entscheidungen treffen. Du hast vielleicht ein Messer dabei und dein Arm ist so eingeklemmt, dass es eigentlich nur noch darum gehen kann, dich von ihm zu verabschieden oder zu sterben. Das ist wirklich eine extreme Situation. Beide Szenarien fordern Angst zutage, ganz sicher. Haben aber beide Situationen gleiche Angst? Bei der Klausur geht es ja um Versagungsangst und in der Kluft hängend holt dich die Todesangst ein. Wie oft sagt man da, ich dachte, ich sterbe? Das passiert ja nur einmal und dann ganz von selbst. Aber gern übertreiben wir, um unseren Worten noch mehr Ausdruck zu verleihen. Oder es ist wirklich unsere Angst, die dann aus uns spricht. Was ist Angst eigentlich? Außer der Abwesenheit ihres männlichen Gegenteils, dem Mut? Und warum ist die Angst überhaupt auch weiblich? Ich versuche an diesem Gedanken noch dran zu bleiben. Zunächst mal den Begriff ins Hemd geschaut. Der Begriff an sich, Angst, entwickelte sich vom indogermanischen Angu ab, das beengend bedeutet. Es hat sich über das Althochdeutsch dann zu Angust entwickelt, was wiederum verwandt ist mit dem lateinischen Angustus bzw. Angustia, das für Enge, Beengung, Bedrängnis steht. Eine nahe Begrifflichkeit wäre auch Angina oder Angor, dem Würgen. Also da sieht man schon, was es in uns anstellt. Ist Angst etwas Normales oder eben doch eine seelische Störung? Der Psychoanalytiker Fritz Riemann beschreibt die Angst als eine Vielzahl von Gefühlsregungen, deren Gemeinsamkeit auf einer Verunsicherung des Gefühlslebens beruht. Abhängig vom Persönlichkeitstyp, davon gibt es nach Riemann 4, den hysterischen, den zwanghaften, den schizoiden und den depressiven, beschreibt er die Angst vor Veränderung, die Angst vor der Endgültigkeit, die Angst vor Nähe und die Angst vor Selbstwerdung. Alles Ängste, die jeder von uns kennt, ausgeprägter oder weniger, je nach Persönlichkeitstyp eben. Also es gibt die Angst als Gefühl. Es ist eine ganz normale Reaktion darauf, Gefahren auszuweichen und ihren Ursachen zu entkommen und soll uns dabei helfen, mit Gefahren welcher Art auch immer umzugehen. Mein ganz persönliches Waterloo zum Thema Angst hatte ich wohl mit 9 oder 10 Jahren, als ich mit meinem Bruder und ein paar Freunden an einer alten Eisenbahnbrücke gespielt habe und es nicht lassen konnte, die Untertunnelung der Gleise zu erforschen und dabei meinen Kopf mal ganz fix durch die Gleise zu stecken, ins Gleisbett praktisch hineinzublicken. Und siehe da, in dem Moment kam tatsächlich ein Zug. Nicht so schnell, es war ein wohl langsamerer Güterzug, aber Gefahr war in Verzug und ich sah dem Tode direkt ins Gesicht. Wie ich es geschafft habe, meinen im Verhältnis doch viel zu großen Kopf für dieses Löchlein, wo er durchschlüpfte, wieder rauszuziehen, die Ohren standen dabei einfach im Weg, weiß ich nicht mehr. Aber ich vertraute hier meinem Bruder auf jeden Fall. Ich wusste, da ist, also es wird nicht dazu kommen. Ich hatte keine Panik und keine Todesangst. Ich war vielmehr, glaube ich, betäubt und habe dadurch auch Kräfte entwickelt, die ich vielleicht ohne eine Gefahrensituation nie hätte entwickeln können. Also kurz und gut, es gab vielleicht eine knappe Minute der wirklichen Angst, aber mein Vertrauen auf diejenigen, die um mich herum waren, war doch groß und das Vertrauen in mich selbst, vielleicht kann man da gar nicht so viel drüber nachdenken, denn in der Minute passiert nicht viel, außer dass man beginnt zu handeln. Anders sieht es aus mit der Angst als Erkrankung. Bei Angststörungen sind die Angstgefühle nun sehr ausgeprägt und überschreiten ein normales Maß. Wie man sich denken kann, beeinträchtigt das teilweise auch massiv die Lebensqualität der Betroffenen. Der Alltag wird bestimmt von Angst. Hier ist es wichtig, sich den angstauslösenden Momenten zu stellen und nicht, wie man aus der Angst heraus agiert, sie zu vermeiden. habe ich ein Beispiel. Ich habe vielleicht Angst vor Hunden. Bedeutet dann nicht, sich jedem Hund so anzunähern, dass man die Gefahr nicht mehr einschätzen kann, was passieren könnte. Aber man kann einen Hund an der Leine zum Beispiel an sich herankommen lassen und beobachten, wie er mit meiner Angst umgeht. Er wird mich erspüren, aber vielleicht ist sein Spieltrieb ja größer und er legt sich dir zu Füßen. So habe ich das heute wieder erlebt mit einem Hündlein, genau. Er will dann gekuschelt werden und auch nur von dir. Was macht das dann mit uns? Die Angst kann schnell vorbeiziehen und sich in Mut umwandeln. Was nicht bedeutet, dass man der größte Insektenkundler werden muss, wenn man Angst vor Spinnen hat. Aber die Angst in Mut umwandeln, das ist eine Chance. Oder falls notwendig, dann geführt, also mit jemandem dabei, in eine Begegnung mit diesem Angst-Hass-Getier zu kommen. Stichwort, was hier gemein klingt, weil Stich ja auch schon gleich wieder Angriff suggeriert, wäre aber dennoch eine psycho- oder kognitive Verhaltenstherapie, um die eigene Lebensqualität in diesem einen bestimmten Sektor wiederherzustellen. Auch Medikamente können Abhilfe schaffen oder wir bedienen uns der Natur mit Ashwagandha in Pillenform. Hier trifft hochkonzentriertes Baldrian auf Lavendel und auf die Passionsblume. Neben B-Vitaminen und der Folsäure schenkt uns diese Kapsel innere Ruhe und lässt Angstzustände dann einfach im Keller. Angststörungen können mit körperlichen Anzeichen der Angst wie Herzrasen, Schwitzen, Zittern, Atemnot, Übelkeit, Brustenge und Schwindel einhergehen. Es gibt dabei verschiedene Arten von Angststörungen. Die häufigsten sind dabei die Panikstörung, die Platzangst, die generalisierte Angststörung, also mit lang anhaltenden Ängsten und Sorgen, die zu Anspannung und innerer Unruhe führen, die soziale Phobie und die spezifische Phobie einer Angst vor einzelnen Dingen oder Situationen, die an sich nicht gefährlich sind. Was kann Angst mit uns anstellen? Sie stellt uns in Beziehungen immer wieder auf die Probe. Die einen sind aus traumatischen Erfahrungen so tief verletzt, dass es ihnen schwerfällt, das Erlebte in einer neuen Partnerschaft so abzulegen. Tief im Innern läuft da dann das Muster ab. Eifersucht kann auf Dauer auch toxisch auf eine Beziehung wirken, ein Resultat aus Traumata. Viele kennen die Angst des Alleinseins und haben nur deshalb vielleicht auch noch eine Beziehung, die eigentlich abgeheftet werden müsste, aber da ist die Frage nach dem, wie ertrage ich das Alleinsein, die sich dann schnell in Einsamkeit verwandelt. Also ab in die Einsamkeit oder Beziehung und wenn Beziehung, dann welche Form? So unterschiedlich wie die Menschen sind, so unterschiedlich sind auch unsere Beziehungsformen. Du kannst ja mal in dich hineinhören, was dein Favorit wäre oder zumindest in welche Form fühlst du dich gerade jetzt am ehesten hinein. Ist es die monogame Beziehung, in der Treue besonders wichtig ist, oder eine offene Beziehung, in der es vielleicht auch um Abwechslung geht? Trendig sind polyamore Beziehungen mit mehreren Personen. Dann haben wir die festen Beziehungen, wie beispielsweise die Ehe, die ja monogam sein soll und das dann noch ein Krönchen trägt, bis dass der Tod euch scheidet. Oder ist es dann vielmehr eine lose Beziehung, wie die der Freundschaft Plus, den Friends with Benefits? Wie du dich auch entscheidest, wichtig finde ich, dass es mit dem oder derjenigen oder all denen abgemacht ist, vor allem damit nicht jemand durch Untreue traumatisiert wird. Klar ist, Beziehungen verändern sich und es kann auch genauso vorkommen, dass sich sexuelle Wünsche und Vorlieben im Laufe einer Beziehung verändern. Also einfach miteinander reden und im Gespräch bleiben. Jeder Mensch geht seinen eigenen Weg in Sachen Partnerschaft und manchmal will man sich dabei auch gar nicht so festlegen. Der Trendforscher Peter Wippermann hat dafür einen Begriff geprägt, Mingle. Er beschreibt damit Menschen, die für eine feste Partnerschaft gerade nicht in Frage kommen. Auf die positiven Seiten einer Beziehung wollen sie aber nicht verzichten. Und im Gegensatz zu Singles führen Mingles also lockere Beziehungen mit Gleichgesinnten, die eben zur Lust auf Dates, Romantik und Sex haben. Scheinbar sind das auch angstfreie oder von Angst befreite Menschen, die für sich ganz individuell erkannt haben, dass es für sie stimmiger ist, sexuell offen zu leben, partnerschaftlich auch unverbindlich dann zu bleiben. In einer offenen Ehe geht es um Abwechslung und um Zweisamkeit, um das Ausprobieren und Genießen über die klassische Liebesbeziehung hinaus. Und das ist keineswegs falsch, gerade wenn alle Beteiligten damit einverstanden sind. Entscheiden wir uns allein zu leben, ist es doch nicht nur der Schrei nach Freiheit, hedonistisch zu leben. Einiges treibt uns an, vielleicht Angst vor Nähe aus Enttäuschungen, Zurückgewiesenheiten, alten Verletztheiten. Ich denke, es ist wichtig, hier den ersten Schritt der Erkenntnis allein zu wagen und dann doch offensiv zu beginnen, die Kelle in die Hand zu nehmen. Man verharrt so lange in Situationen und lässt womöglich keine Veränderungen zu, beruflich oder man ist in einer längst gestorbenen Beziehung. Und oft bleiben wir aus Angst stehen und erlauben uns dabei zu wenig. Andere werden dauerhaft unzufrieden, auch weil sie ihre Ängste nicht angehen. Vielleicht kennen sie noch nicht einmal. Nur die Summe macht es ja dann so schwer und bleiernd. Angst ist eine gewisse Form passiver Wut, die, wenn sie aktiv wird, wiederum zu passiver Angst wird. Bitte denkt nicht, ich denke an Hass, was für mich auch eine Art von Angst in sich trägt. Wie es die Ärzte als Band so sensationell in Schrei nach Liebe besingen. Ich meine vielmehr so die kleinen Dinge, die uns wütend machen können, aus einer möglichen Versagungsangst heraus. Aktuell bei mir, ich habe zum zweiten Mal mein Handy bei einem Auftraggeber liegen lassen. Das erste Mal habe ich es nicht bemerkt und jetzt, eben aktuell das zweite Mal, bin ich nochmal hingefahren und habe es mir schnell abgeholt. Welche Gedanken ich auf dem Weg dorthin hatte, ahnst du vielleicht, und das ist auch vollkommen normal und der Angst geschuldet, zu versagen. Hier in meinem Fall also könnten sie gedacht haben, da ist er ja, der leicht Verpeilte, der leicht Verträumte, und er ist demnach möglichenfalls sogar unzuverlässig. Dabei passiert es jedem, dass man etwas vergisst und stolpert unnötigerweise über irgendetwas, vielleicht sogar über den Hund des Chefs. Und beim Ausrutschen, beim Stolpern kippst du dann noch Kaffee über das neue MacBook, vielleicht auch wieder vom Chef, und am Ende heißt es dann ganz henkisch dahingemotzt, du bist ein verplanter Typ, und das tut weh zu hören. Und sicher ängstigt es einen, in diese Schublade zu plumpsen. In meinem Falle hat sich das sehr schnell entspannt. Beide Kollegen entgegneten mir sehr entspannt, wir wollten dich gerade anrufen, dass du dein Telefon, den Rest könnt ihr euch denken. Fand ich ziemlich nett. Dass ich jetzt Folgen für einen Podcast aufnehme, wer hätte das gedacht? Ich am wenigsten. Denn ich kann mich gut erinnern, dass es eine Zeit gab, in der ich mir geschworen habe, niemals sowohl öffentlich als irgendwo für jemanden zu reden. Heute bin ich nun auf den Bühnen unterwegs. Ich produziere diese Podcast-Folgen und bin auch noch freier Redner für Hochzeiten und Moderationen für Messen, wenn sie dann wieder stattfinden. Aber es gab eine Zeit, in der es anders war. Ich begab mich vor vielen Jahren in eine Gesellschaft, auf dem Dorf war das. Als Mitarbeiter eines Kulturbüros war ich entsandt, Chöre zu ehren. Aber ich hatte im Grunde mit dieser ganzen Ehrung nichts zu tun, weil es war auch nicht mein Genre. Ich musste irgendwie eine Kollegin ersetzen. Am Ende hieß es, ob ich nicht eine Rede halten könnte, eine Danksagung. Und ganz ehrlich, Leute, ich hatte überhaupt keinen Plan. Ich wusste nicht mal, wer ich da bin und wo ich bin und für wen ich da was reden sollte. Dementsprechend war das auch ein krasser Spießrutenlauf. Also ich habe vielleicht zwei Sätze stotternderweise herausbekommen und das war wirklich, wirklich unangenehm, zumal ich ja auch mit einem sozusagen öffentlichen Amt bekleidet war und das zog natürlich sich wie ein Lauffeuer herum. Aber ich hatte ja auch einen super Background, also einen Chef, der mir sowas von den Rücken gestärkt hat und es hat mich eben nicht traumatisiert, nur ein Stück weit in die vielen Jahre gebracht, dass ich sagte, ich werde es nie wieder tun. Talkmaster zu werden oder auch Moderator stand ab da nun wirklich nicht auf meiner Wunschliste. Sollte unser Leben nicht von Liebe umgeben sein? Genau deshalb liegt uns die Angst so gut, nicht geliebt zu werden. Die Angst vor der Angst kennen Menschen mit Panikattacken. Neben den schon besprochenen Phobien, die ganz offen und klar für sich stehen, haben viele Menschen Panikattacken. Belegt mit diffuser Angst. Angst, die sich so aufbaut und immer wieder kommt, scheinbar auch einfach so, ohne dass der oder diejenige depressiv ist oder eine schwierige Zeit durchlebt. Es gibt wahrscheinlich Trigger, die schnell zu Panikattacken führen können. Die meisten wissen nicht, warum, woher und weshalb sie nun gerade Panik bekommen. Und besonders liegt dann die Angst breit vor ihnen und begleitet ihren Alltag. Schnell und unkontrolliert ist eine Panikattacke dann auch da und man gerät in sie sehr schnell. Psychologen haben viel mit Angstpatienten zu tun. Vielleicht gibt es ein probates Mittel dafür, aber was sind Panikattacken? Oft werden diese schuldhaft erlebt und frustrieren einen. Die Begleiterscheinungen sind Herzrasen, Trockenheit im Mund, es kann ein Schlucken mit Widerstand geben, plötzlicher Schweißausbruch mit Kältegefühl, Übelkeit, Harndrang. Manche haben das Gefühl, den Körper erstarrt zu leben, in einem erstarrten Körper zu sein. Auch die Wahrnehmung verändert sich. Die komplette Sensorik konzentriert sich auf die Wahrnehmung der Panikattacken. Was man aber heute weiß, Panikattacken sind auch nur ein Notfallprogramm, die dem Überleben dienen. Aber warum dann diese vielen Symptome, mit denen es mir dann nicht gut geht? Sicher haben wir heute mit anderen Gefahren zu rechnen als vor 5 oder 10.000 Jahren. Heute sind es soziale Ängste, Geldsorgen, Einsamkeit, vielleicht auch Fear of More Options, sich anbahnende Burnouts und so weiter, selbst plötzlich auftretende Schweißausbrüche. haben etwas mit Überlebensdrang zu tun. Denke dich mal mehrere tausend Jahre zurück. Da gibt es einen Angriff, einen Kampf, zum Beispiel mit einem anderen Stamm. Der Schweiß, den du vor Angst bildest, lässt den Gegner im Kampf an deiner Haut abgleiten. Damals vielleicht auch noch mit freiem Oberkörper. Die Verkrampfung des ganzen Körpers hätte damals das Ausbluten der Verletzung vermieden, durch die Gefäßverengungen. Das sind halt nur zwei Beispiele dafür, wie normal die Symptome eigentlich sind und sinnvoll bei der Abwehr. Flucht und Kampf sind auch beim Zuschlagen unter Spannung. Die Übelkeit erklärt sich folgendermaßen. Mit einem vollen Bauch lässt es sich schwer rennen. Und man wird mit Nahrung im Bauch schneller müde. Also raus damit, grob gesagt. Nur um zu verstehen, dass die Symptome eigentlich normal sind und man von dieser Seite nicht krank ist. Psychologen wie Michael Schulze empfehlen daher, bei Panikattacken nicht in Starre zu verweilen, sondern leichte Bewegungen aufzunehmen, sich zu bewegen. Das ist eine konkrete Soforthilfe und führt hoffentlich auch aus dieser Symptomtrance heraus. Was ist aber, wenn du im Supermarkt in einer Schlange stehst? Da kannst du dich nicht bewegen. Da musst du einfach genau da durch. Du musst dich dann deiner Angst stellen. Sicher helfen auch Atemübungen, Meditation, okay, jetzt nicht gerade im Supermarkt, aber Atemübungen zum Spannungsabbau. Es heißt auch, das berühmte Schäfchen zählen soll helfen. Also einfach laut hochzählen. Der Fokus verändert sich und schnell lindern sich auch die Symptome. Und genau darum kann es gehen. Du findest in den Shownotes ein paar Links, die sich mit Affirmationen, Meditation befassen, genau zu diesem Thema. Angst verbrennt Liebe ist für mich ja heute die radikale Headline für diese Folge, die so plakativ nun vor uns steht, aber dennoch in den besprochenen Facetten durchaus für die immer bleibende Sehnsucht nach Liebe und der Frage steht, warum hat mich die Angst überhaupt so ummanteln können? Ängste blockieren andere Gefühle in uns, sie blockieren unsere freien Gedanken, machen Menschen unglücklich und das Heftige ist, unbehandelt können durch hervorgerufene Ängste Depressionen entstehen. Man stürzt sich in Süchte, stoffgebunden oder ungebunden, wo wir doch alle gern zur Ruhe kommen wollen und vor allem, ja, Ruhe im Leben wünschen. Neben vielen alltäglichen oder beruflichen Ängsten gibt es hunderte spezifische Variationen. Bei Wikipedia findet man allein über 500 Typen von Phobien. Neben der Platzangst, der Höhenangst, der Bindungsangst, der Verlustangst, der sexuellen Angst, der sozialen Phobie. Ich kann in diesem Format nicht zu krass in die Tiefe gehen, aber es beschäftigt mich schon und ich finde es sehr wichtig, das Thema Angst und Panikattacken öffentlich zu machen. Das ist auch der Grund, weshalb ich diese Folge aufgenommen habe. Ganz einfach so. Ich komme nun wirklich zum Schluss, aber eines möchte ich dir noch mitgeben. Ursprünglich wollte ich die Folge Angst, Essen, Seele auf nennen, denn es gibt einen Film, der mich, seitdem es ihn gibt, von Rainer Werner Fassbinder, doch immer wieder antreibt, genau mit diesem Satz meine Gedanken zu umspülen. Und dieser Film ist gespielt mit einer wunderbaren Brigitte Mira, so klasse gespielt, dass ich ihn dir nur empfehlen kann. Es geht nicht nur um Angst, aber das ist das Thema in diesem Film. Szenisch toll gemacht, eine wunderbare Story im Hinblick auf nicht nur, wie geht man mit Angst um, sondern da geht es auch um das Thema Rassismus und auch natürlich verortet in die 70er Jahre der Bundesrepublik. Schau da mal rein, den gibt es sicher in irgendeiner Mediathek oder so, wenn du das möchtest. Wenn nicht, ist auch okay. Mir lag es gerade am Herzen. Eine Folge Karte Frühstück geht damit zu Ende. Mein Name ist Kosch Wolf und ich freue mich, dass du dabei warst. Solltest du Anmerkungen haben, vielleicht noch etwas wirklich direkt zum Inhalt dazusetzen wollen, lass es mich doch wissen oder du folgst mir und dann sind wir eh verbandelt. Das war's wieder einmal. Ich bedanke mich sehr, dass du dabei warst. Ich wünsche dir und deinen Liebsten eine schöne Zeit.